3, 2, 1. Willkommen zu Wilma Quatschen am 15. November, montags, 18 Uhr 29.30. Ha, als hätte ich es gewusst. Pünktlich um 6:30 treffen wir uns hier so unter uns Dieben. Punkt. Was geht ab? Bei dir ist es heute hell. Es ist quasi ein Gegenentwurf. Heute bist du die gute Seite.
Ja. Gut. Ich habe extra so komisch Ja gesagt, damit das nachher einfacher wird. Aber ja, ich habe das Licht angemacht. Ich habe mir gedacht, scheiß drauf, ich spare nicht mehr. Ich gebe jetzt Geld für Strom aus.
Sehr gut.
Ja.
Was ist da hinter dem Hintergrund? Das Blaue, was da so ein bisschen rumwabbelt links? Das sieht irgendwie cooler aus, wie so eine Lavalampe.
Da in der Ecke das?
Nee, davor, vorne.
Das hier?
Nee, weiter in die Richtung. Ja, da. Das da. Das? Ah, das ist Silber. Witzig.
Das
ja.
ist hier vom Mikrofonständer. Für alle, die es nicht interessiert.
Ja. Guck mal. Ich habe hier Knete.
Klasse. Wow.
Warum habe ich Knete, fragst du mich? Gute Frage, Willi.
Erzähl doch mal.
Ich habe morgen mikroskopiere ich mit meinen Achtern Daphnien, also Wasserflöhe. Und dann macht man so unter die Deckgläschen, braucht man so ein bisschen Knete, damit das Deckgläschen quasi höher sitzt, dass sie halt nicht zerquetscht werden, weißt du? Und deswegen durfte ich jetzt hier schön Play-Doh, also kein Sponsor, Knete kaufen. Und das Witzige ist, dachte ich gestern so, ich habe mal gelesen, dass so kleine Knete mittlerweile essbar sein muss, damit Kinder daran nicht sterben oder so. Hab gestern mal reingebissen.
Schmeckt?
Ist nicht so geil tatsächlich. Also es ist hier irgendwie, steht drauf, der Hauptbestandteil, also hier steht contains weed, also nicht legalize it und so, 420, sondern mehr so im Sinne von Weizen. Aber es riecht und schmeckt nicht gut.
Gluten.
Deswegen, ja, genau. Deswegen, ich hätte auch richtig Bauchschmerzen gegessen. Auf jeden Fall kann ich nicht empfehlen, esst keine Knete. Also ich weiß, jeder wollte das schon mal probieren, aber Bravo Traube hat uns gelehrt, Trauben und Knete sind zum Zermatschen und nicht zum Essen. Da.
Okay, ich muss meinen Amazon-Warenkorb wieder leer machen. Da war nämlich Knete drin.
Aber es war erstaunlich günstig. Ich dachte, Knete ist teurer, weil das so Kinderspielzeug, das dachte ich, da verdienen Leute auch mit Geld mit. Ich habe jetzt für so 4 Pöttchen habe ich irgendwie 3,50 Euro bezahlt. Das fand ich irgendwie
so teuer für ein bisschen Nudeln mit Farbe.
Ja, genau. Jetzt habe ich hier was zum Rumspielen und zum Beruhigen im Podcast.
Klasse. Ich habe irgendwo da hinten, aber da komme ich jetzt nicht dran, habe ich so magischen Sand.
Ah, jetzt. Stimmt, hast du zum Geburtstag bekommen. Ja. Zu unserem Geburtstag hast du das bekommen.
Genau. Ich habe hier Wassereis, ja.
Oh, das hast du auch zu unserem Geburtstag bekommen.
Genau.
Stimmt.
Das hast die du Kamera, die mich gerade aufnimmt, habe ich auch zum Geburtstag bekommen.
Oh, das Licht, das hinten dein Licht macht, auch.
Ja, auch, ja.
Wow.
Reden wir heute mal irgendwas Sinnvolles?
Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe Willi schon auf dem Hinweg heute von der, also ich komme quasi gerade frisch aus der Förderschule gefühlt, habe Willi schon geschrieben, ich habe richtig Bock und einfach zu quatschen. Ich habe keine Themen auf der Liste, ich will einfach ein bisschen quatschen. So, deswegen, das ist die Grundstimmung, mit der ich in diesen Podcast gehe. Es fängt an mit Knete und endet mit Knete irgendwann.
Wow.
Wahrscheinlich.
Meinst du mit der anderen Knete etwa Geld?
So wie zum Beispiel der Tweet, den ich hier gestern geschickt habe, war ganz witzig, ne? Der Elon Musk,
ja,
Bernie
ja,
Sanders genau. Tweet, um die Leute abzuholen. Bei Twitter, also es gab wieder mal Milliardäre unter sich, nein, also wieder mal bekleckert sich Elon Musk nicht mit sozialem Ruhm, könnte man sagen, weil irgendwie Bernie Sanders irgendwas geschrieben hat von wegen, hast du das Zitat gerade da? Aber so, reiche Leute sollten ihre Steuern zahlen, das ist mein Ziel oder so. Also irgendwie so ein bisschen.
Er hat geschrieben, wir müssen fordern, dass die extrem Reichen ihren fairen Anteil an Steuern zahlen. Punkt. Ja.
Genau. Und dann?
Da hat Elon Musk geantwortet, oh, ich habe vergessen, dass du noch lebst. wenn du willst, dass ich noch mehr Aktien verkaufe, Bernie, dann sag doch das Wort.
Ja, dazu muss man
wissen. Ich frag mich, welches Wort? Bitte? Weiter, bitte?
Hat er geschrieben, say the word oder say a word?
Oh, gute Frage.
Ich glaub, es ist einfach nur say a word, oder? Also sagt er nur, sag was und dann mach ich's.
Nein, say the word.
Oh.
Und ich frag mich, welches Wort meint er wohl?
Gute Frage. Ja, gute Frage. Auf jeden Fall spielt er ja darauf an, ne, was du schon predicted hast. außerhalb des Podcasts, ne, dass halt die Tesla-Aktie so ein bisschen eingekracht ist, was aber, also, was heißt kracht, aber ein bisschen Rücksetzer bekommen, weil Elon Musk irgendwie 15% seiner Aktien verkauft hat oder so, seine Tesla-Aktien. 10%? 10% verkauft hat.
Immer noch verkauft, glaube ich. Also ist noch nicht fertig.
Nee, glaub, wird genau, also genau, die werden jetzt sukzessive verkauft. Und es ging dann darum, dass dann schon die Artikel so gesagt haben, also das, es gab, wie du hast mir davor so ein bisschen predicted, dass dann Sachen, also Zeitungen schreiben werden, Elon Musk glaubt nicht mehr an Tesla, deswegen verkauft er Tesla-Aktien, aber es ging irgendwie nur darum, quasi eine Steuer, also Steuern zu zahlen, also irgendwie Steuern begleichen zu müssen. Und das ist ja im Prinzip ganz spannend, eine Diskussion, die wir ja auch in unseren Wahlfolgen hatten, so ein bisschen. Das Geld liegt halt bei den Richie Richies nicht einfach so rum, sondern es ist halt irgendwo drin, entweder in Immobilien, in Firmen oder halt in Aktien. Und wenn Leute dann sehr viel Geld bezahlen müssen, um irgendwie Steuerausgleich zu bezahlen oder was auch immer, dann müssen die halt Aktien verticken. Und das bestimmt, und das macht was mit dem Markt, besonders wenn Elon Musk das macht. Und halt so öffentlich wirksam. Und dann auch noch sagt, stimmt mal ab, soll ich das machen oder nicht? Was natürlich wieder mal nur so ein kleiner Autism-Joke war, sag
ich mal. Ja, Insider-Wissen, er hatte, glaube ich, schon im September diesen Verkauf irgendwo angekündigt, internen Dokumenten. Das heißt, es war eigentlich eher nur so eine Farce.
Spannend, das wäre auch verboten, oder? Nur ganz kurz zu dem Punkt. Du darfst doch nicht, also weil im Prinzip sagst du ja damit, die Aktie wird einbrechen. Und ist das nicht so Marktmanipulation oder darfst du das sagen?
Nee, ich glaube,
ab einem gewissen Wert.
Im Gegenteil, du musst es öffentlich machen. Also das muss öffentlich werden, wer wann vorhat, irgendwelche Aktien zu verkaufen.
Ah, okay.
Nur nicht, der gängige Weg ist halt nur nicht Twitter.
Ja, okay. Ja, also öffentlich im Sinne von, du kannst auf irgendeiner Börsenwebsite nachlesen.
Nee, also die Bank schmeißt man sich auf die eigene Website, kommt dann einfach hin, hey, weiß ich, letzte Woche haben die und die Personen entschieden, demnächst Aktien zu verkaufen oder so.
Okay.
Und dann, also das müssen halt alle machen, die irgendwie im Vorstand sind, der Aufsichtsrat und so, alle wichtigen Menschen, die irgendwie das Management abbilden müssen, das ankündigen oder mit öffentlich machen, wenn sie es tun. Ja.
Aber wäre das dann nicht manipuliert? Also du kannst es ja auch damit spielen. Oder wenn du es dann nicht machst, kriegst du dann einfach auf den Deckel? Weil du kannst ja auch sagen, wir verkaufen das, aber dann dippt das und dann kaufst du einfach und hast nicht verkauft und keine Ahnung, du kannst ja so voll manipulieren.
Ja,
das,
man will ja, also man möchte vermeiden mit solchen Regeln, dass quasi Insider, also diejenigen, die das Unternehmen lenken, durch ihr Wissen, was die anderen Leute vielleicht noch nicht haben, eben die Aktien vorher kaufen oder verkaufen und dann quasi damit Vorteile sich erarbeiten. Deswegen müssen die es quasi offenlegen, damit jeder weiß, okay, da hat jemand verkauft, oh, ist das ein schlechtes Zeichen, ist das ein gutes Zeichen oder wie auch
immer. Okay. Und wenn er es eben nicht machen würde, würde er einen auf den Deckel bekommen von der Finanzaufsicht irgendwie?
Ja, genau. Okay. Dann gibt es da dicke, fette Strafen. Ah, okay. Und das mit Twitter war halt eben danach eigentlich erst und dann halt eben ein bisschen medienwirksam.
So. Ja. Aber du wolltest gerade was sagen. Das eigentlich Spannende ist, da habe ich dich unterbrochen. Du wolltest
eigentlich Spannende ist tatsächlich, dass so wie er es jetzt macht, er hat die Wahl, er kann entscheiden, welche Aktien er verkauft dafür. Mhm. Und je nachdem, welche Aktien er verkauft, ob er die verkauft, die jetzt neu reinkämen durch sein Mitarbeiterbelohnungsprogramm, wo er welche bekommt, oder die er schon ursprünglich ganz vor Jahren mal bekommen hat, dass sich gekauft hat. Je nachdem, welche er verkauft, hat er unterschiedlich viel Gewinn gemacht mit dem Aktien.
Mhm. Also muss er unterschiedlich viel Steuern zahlen, ne?
Exakt. Und er hat sich für den Weg entschieden, dass er mehr Steuern zahlt, als er eigentlich müsste, wenn er sich anders entschieden hätte. Was, nicht so viel Sinn ergibt eigentlich für ihn als Individuum, aber wer weiß, vielleicht hat er irgendwie einen Plan.
Oder es ist halt, meinst du, es ist wirklich so ein bisschen so wie so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen provozierter Rotzbengel-Move, so, ja, ihr sagt doch immer hier, wir sollen mehr Steuern zahlen und irgendwie hier, war ja auch mal diese Debatte wieder, wo er dann irgendwie auch sich verteidigt hat im Sinne von, hier, liebe WHO, wenn ihr mir erklärt, wie ich hier mit 4,8 Milliarden oder so irgendwie das angeblich den Welthunger heilen kann, sagt mir es, also greift mir ein Konzept ein und ihr kriegt es sofort, so ungefähr, ist mir scheißegal. Ich glaube, es ist wahrscheinlich in diesem ganzen Zuge so ein bisschen gerade, so ein bisschen ist er jetzt auf diesem Trip so ein bisschen, oder?
Ja, und ich glaube, er ist einfach, also ich glaube, ihr geht es einfach tierisch auf den Keks, weil ständig, also weil die USA ist halt sehr stark gerade so ein linksextremer Drall, gerade in Kalifornien. Da, wo er ja ursprünglich mit Tesla und so angefangen hat. Und da die Forderung nach Besteuerung von Reichen ist halt super krass. Und da ist quasi nichts anderes als, hey, wir müssen die Reichen besteuern, dann werden alle unsere Probleme gelöst. Und ich glaube, da hat er einfach irgendwie vielleicht auch keinen Bock mehr drauf und denkt sich, ey Leute, hier, ich zahle extra mehr, aber haltet ab jetzt bitte einfach die Klappe. So.
Und ich gehe nach Texas, ciao. Ja. Ja, wahrscheinlich hat genau dieser Bernie Sanders-Tweet wahrscheinlich genau da reingegrätscht so ein bisschen, dass man sich so denkt, okay, der kommt jetzt auch nochmal drauf und dann muss er ja nochmal so
ein bisschen. Aber ich finde, das ist eigentlich ein spannender Punkt, wenn man drüber nachdenkt, das WHO-Beispiel war eigentlich perfekt. Das heißt ja immer, man braucht so viel Geld, um dann irgendwie ein Problem zu lösen. Aber wenn man dann fragt, ja, wie und was machst du mit dem Geld genau, dann fehlt halt oft die Substanz. Und ich glaube, das ist gerade bei so die ganzen Staatsdebatten ähnlich. Da fragst du ja, wofür wird das Geld dann benutzt? Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, in den USA gibt es gerade so eine riesige neue Gesetzes. Wie gesagt, da ist ja nicht nur ein Gesetz, was verabschiedet wird, sondern es werden so Gesetzespakete geschnürt quasi. Dann gibt es halt ein Gesetz, was so Infrastrukturförderungsmaßnahmengesetz irgendwie ist. Nee. Hat einen riesigen Wert von 1 Trillion Euro, keine Ahnung, es ist absurd groß, einfach das extrem viel Geld, was da quasi locker gemacht wird.
Für Infrastruktur, für Immobilien?
Infrastruktur.
Ja. Nee,
Straßen und so. Allgemeine, ja genau, allgemeine Infrastruktur, von Internet bis hin zu. Großes Thema sind tatsächlich Elektromobilität auch.
Okay.
Und da gibt es jetzt ähnlich wie Deutschland auch so ein, was in den USA schon gab, aber jetzt nochmal erweitert wird, so ein Förderungspaket für Elektrokäufe, Elektroautokäufe. Das bedeutet, wenn du dir ein Elektroauto kaufst, dann kriegst du vom Staat x-tausend Euro als Prämie, damit der Kauf eben quasi.
Sind bei uns mittlerweile 7.000, glaube ich, ne?
Bitte?
Ich glaube, es sind bei uns mittlerweile 7.000 Euro, die es, glaube ich,
ich glaub drauf schon. Gibt.
Ne? Das ist echt crazy. Ja. Mhm.
Und in den USA ist es gestaffelt, gibt es 1.000 verschiedene Faktoren, die das begünstigen. Sowas wie, Autos, die in den USA hergestellt werden, kriegen mehr als Autos, die außerhalb der USA hergestellt werden.
Classic.
Genau. Dann so, keine Ahnung, dann muss das Auto mindestens eine 10 Kilowattstunden Batterie oder sowas haben.
Dass halt du nicht irgendwie mit einem E-Roller und solche Sachen dir fördern lässt.
Genau, so. Also aber irgendwie so es geht auch nicht darum, wirklich im Kern Elektroautos zu subventionieren, sondern diese Batterie ist so gewählt, dass du eigentlich jeden zweiten so Mini-Hybrid eigentlich auch subventionieren kannst.
Ah, okay, ich wollte sagen, das klang nämlich wenig. Okay, verstehe.
Ja, und jedenfalls, auf jeden Fall gibt es da 1.000 Regeln und das Maximum, was du rausholen kannst, ist irgendwie so 12.000 US-Dollar oder irgendwie sowas. Und ein Großteil davon, ich glaube über 4.000 US-Dollar, sind nur für Autohersteller werden nur gezahlt, wenn du ein Auto kaufst, was von was von einem Hersteller hergestellt wurde, dessen Mitarbeiter einer Gewerkschaft angehören.
Zum Großteil oder was? Oder alle? Nein, oder wie?
Ja, ich glaube, das ist eher so
alles oder nichts. Achso, okay.
Ja, oder die Mehrheit oder so. Was irgendwie dazu führt, dass quasi Tesla komplett rausfällt, weil die eben keiner Gewerkschaft angehören.
Ja.
Und
ach, witzig.
Und der Vorwurf ist jetzt quasi, dass eben dieses Gesetz so getweakt wurde, dass es eigentlich alle besser stellt, außer Tesla.
Soll die Gap schließen.
Ja, so ein bisschen, ne? genau. Ja. Und das Lustige, es gab so ein Kongress, so ein Riesen-Meeting im Weißen Haus, wo dann so alle wo die Autohersteller eingeladen wurden, die quasi Elektromobilität quasi bis 2030 irgendwie auf das hochbringen sollen, was eben versprochen wurde von eben diesem, was sich versprochen wird von dieser Gesetzesänderung. Ja. Und alle waren eingeladen, außer Tesla.
Die waren auch nicht eingeladen? Krass!
Und ich glaube eben, dass so Menschen wie Elon Musk jetzt einfach sich komplett verarscht fühlen, weil sie sich denken so, ey, warte mal ganz kurz, dank uns gibt es diese Autos überhaupt. Ja. So, hätten wir das nicht angefangen, naja, dann wären wir halt immer noch. Würden mich drüber reden. Dann gibt es diesen Kongress und alle werden so hochgepriesen als Ford, General Motors und so, oh, das sind die Pioniere des Landes, die bringen Elektromobilität voran und so weiter. Und Tesla wird nicht immer erwähnt. Auf so Rückfragen so von so Journalisten kommt dann sowas wie, ja, also liegt es vielleicht daran, dass Tesla nicht irgendeiner Gewerkschaft angehört oder so? Und dann sagen die immer, ja, dazu können wir nichts sagen. Wir haben die 3 größten Autohersteller des Landes eingeladen, Punkt. So, da wird das immer schon schön so
Nach Größe gestaffelt, so nach dem Verkaufszahlen von Autos und so irgendwie.
Ja, irgendwie sowas. Ja. Und dann kommt dieses Gesetz und denkst dir so, euer Ernst? So? Krass. Und das Allerlustigste ist ja, das ist ja das Problem bei Elektroautos ja gar nicht darin besteht, dass die Leute da, die Nachfrage nicht da ist, sondern das Problem ist, dass die nicht genug Autos bauen können. Und da hilft dir diese, hey, du kriegst 10.000 Euro Rabattprämie, echt scheiß. Also, man merkt so, da sind echt viele, viele so Faktoren irgendwie drin, wo man sich auch wieder die Frage stellen kann, dieses Geld, was der Staat jetzt ausgibt, das muss ja irgendwo herkommen. Hm. Ja, und dann denkst du dir so, warte mal, der Staat nimmt ganz viel Geld, so Steuergeld, und allokiert das in echt komische Projekte, wo du denkst, so, warte mal, da werden Teile der Autohersteller diskriminiert. Strange. Hm. Da wird ein Problem gelöst, was gar nicht existiert. Also eigentlich die falsche Seite des Modells wird gelöst, neben die Nachfrageseite, obwohl die Angebotsseite das Problem ist. Ja. Und dann heißt es, ja, Elon Musk, zahl mir Steuern. Da denkst du auch so, was, in welchem Film lebe ich denn? Also ich glaube, wenn man das all diese Hintergründe kennt, dann kann man verstehen, wieso vielleicht jemand sich dann auf also Fuß getreten fühlt und dann entsprechend reagiert. Was nicht heißt, dass ich das gut heiße, sondern ich denke halt nur, ich wäre auch angepisst.
Meinst du, sind die alle genervt wegen hier so Europa Factory und also weil jetzt Tesla so ein bisschen sich aus Amerika irgendwie so ein bisschen verzieht und auch so California den Rücken kehrt und so nach Texas, also weil jetzt einfach Tesla zeigt so, wir bewegen uns und wir machen quasi was und wir sind nicht so, oh ja, wenn du lieber Staat sagst, das machen wir so, dann machen wir das, sondern dann gehen wir halt woanders hin und wir können, also ist scheißegal, wir haben jetzt überall unsere Factories irgendwann und dann könnt ihr uns mal im Zweifel.
Oder ich glaube, das sind so, also ich glaube, das sind tatsächlich, also eher politische Machtspielchen innerhalb der USA, gerade so ein Ding. Also das Texas-Ding, wenn man sich damit beschäftigt, dann muss man eigentlich nur mal auf Twitter schauen, da hat einmal irgendeine hohe Politikerin aus Kalifornien gesagt, fuck Elon Musk, worauf er geantwortet hat, ja, okay, verstanden. Und dann war das Thema durch quasi.
Ja, ja.
Das war so der öffentliche Grund. Ich glaube, die Gewerkschaft hat relativ lange und versucht es halt immer noch, irgendwie die Tesla-Mitarbeiter quasi dort reinzuziehen. Mhm. Aber die haben nicht so viel Interesse, glaube ich, daran, weil alle Vorteile, die so eine Gewerkschaft mit sich bringt, bringt Tesla-Mitarbeitern in den USA einfach nichts. Also die Gehälter sind sowieso schon höher als die der Gewerkschaften. Das heißt, Gehaltsverhandlungen, was eine Gewerkschaft ursprünglich eigentlich macht für eben Mitarbeiter, ist halt unspannend.
Und Arbeitszeiten?
Arbeitszeiten, Sicherheitsstandards sind auch alle über Durchschnitt. Also eigentlich ist das Unternehmen, wird das besser geführt als alle anderen Autohersteller
und Gewerkschaften. Ich hatte jetzt vielleicht die Gedanken, dass die halt länger und mehr arbeiten müssen. Und dass eine Gewerkschaft sagen könnte, hier, pass auf, wir haben hier so.
Das kann tatsächlich sein, aber also nahezu alle Mitarbeiter haben aber Anteile an Tesla, also haben Aktien, Optionen. Was, glaube ich, dann eher so ein Ding ist, hey, naja, meine Aktien vervielfachen sich, wenn ich jetzt reinhaue, dann ist, also das ist dann eher ein freiwilliges Ding so. Und ich glaube, halt die ursprünglichen Vorteile, also diese grundsätzlichen Vorteile, die die Gewerkschaft bringt, sind halt einfach nicht so sexy. Und aber du siehst, okay, Tesla wächst wie verrückt, während alle anderen gerade strugglen, dann ist die Frage, naja, wie spannend ist es denn, also wie viel Macht habe ich denn als Gewerkschaft noch, wenn eben die ganzen Menschen, die ich vertrete, gerade immer schlechter dastehen im Vergleich zu einem, der da so um die Ecke kommt und dann noch so aggressiv auf Twitter ist.
Ja, und um vielleicht mal so ein bisschen davon wegzugehen, so ein bisschen metamäßiger vielleicht zu werden, die Frage ist ja auch, warum sollte ich zu so einem Gespräch, also wenn ich doch smart bin und ich habe da so zwei streitende Kinder quasi und habe da so, dann gehe ich doch hin und lade trotzdem den Stärkeren ein und gebe ihm das Gefühl, dass er Teil des Ganzen ist. Also, ne, also es bringt ja nichts, die Front weiter zu verhärten und dann, sage ich mal, Tesla zu verprellen und zu sagen, wir laden euch nicht ein, wir verhalten uns da wie so im Kindergarten quasi, sondern man könnte ja auch das so aufziehen, mit aller seiner Agenda im Hinterkopf könnte man ja trotzdem sagen, hier, pass auf, wir laden die mit ein, ihr habt da schon viel gemacht, lasst uns Teil daran haben, wir wollen einfach gemeinsam Erfolg haben und keine Ahnung was, dann könnte man wahrscheinlich die ganz ähnlichen Ziele erreichen, wenn da nicht diese persönlichen Konflikte irgendwie dazwischen stehen, wenn man sagt, Musk ist schwierig und Politik und jetzt Demokraten wollen den vielleicht nicht oder was auch immer. Das finde ich immer so crazy.
Ja, also das ist jetzt natürlich kein Beweis, aber es der, wenn du dir anschaust, wer wie gespendet hat in den letzten Jahren, an welche Partei, dann ist halt diese Gewerkschaft der Automobilhersteller ist halt einer der größten Geldspender an die Demokraten gewesen.
Ja.
Und ausschließlich an Demokraten. Das heißt, da ist schon so ein gewisser, wie soll ich sagen, ein gewisses Interesse daran, eben diese Gewerkschaft nicht zu verärgern. Wenn die Gewerkschaft sagt, nee, Tesla wird nicht eingeladen, dann sagt man sich, ja, okay,
fuck
it. So, ne? Also jetzt als Spekulation, aber ich glaube, da ist halt eben so viel politischer, so viel politisches Wirrwarr in diesen ganzen Verstrickungen, dass eben, ja, da entsprechend im Interesse von Nicht-Tesla gerade Gesetze gemacht werden und so, was am Ende des Tages nicht dafür sorgen wird, dass Tesla irgendwie groß drunter leidet. Aber es ist halt für mich dann nachvollziehbarer, wieso dann Elon Musk an der Stelle eben pisst ist und so reagiert. Und
Genau, also ich glaube, um da nur für mich zu sprechen, ich finde trotzdem immer witzig, wie dann öffentlich sich verhalten wird, so, aber das darf man halt auch nicht vergessen, das sind halt irgendwie alles Menschen, die sich halt auch weird verhalten und das sind auch alles ein bisschen merkwürdige Menschen im Zweifel. Das ist halt nur jetzt alles öffentlich. Das war halt früher wahrscheinlich nicht so, dass dann alles in der Öffentlichkeit war. Jetzt kann man da irgendwie so jeden Tag so mitgucken und denkt sich so, ach Leute, ihr seid so die, die gerade die Geschicke der, sag ich mal, Tech-Welt lenken und keine Ahnung was, ob es dann Zuckerberg ist, ne, der dann dieses komische Interview gibt. Also die, nee, die Anhörung damals, wo er halt sich als Reptiloider geoutet hat quasi. Oder Musk, der dann irgendwie diese Taucher als Pedophiles bezeichnet. Und ne, die haben alle nicht ihre Glanzmomente, nur ich glaube, früher wurden diese Glanzmomente halt nicht so, also die Verlockung war geringer, das so in die Öffentlichkeit zu blasen. Da hat man kein Zeitungsinterview gegeben und gesagt, das ist doch so, oder das hat man vielleicht irgendwann in seiner Biografie geschrieben, so damals, vor 40 Jahren dachte ich mir, die waren scheiße. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass so diese Impulskontrolle manchmal so ein bisschen fehlt, vielleicht auch bewusst fehlt, vielleicht ist das auch eben Teil des Spiels so, ne, ist ja, wer bin ich, der das beurteilen kann, ob das jetzt bewusst oder unbewusst oder wie auch immer ist, aber denke mir manchmal so, wenn ich jetzt nur an mich denke, denke ich mir, ach Leute, seid doch alle einfach mal ein bisschen cooler in eurer öffentlichen Darstellung. So. Also viele Leute können ja ganz viele tolle Sachen und sind eigentlich spannende Menschen, aber macht's euch doch nicht selber schwer, dass Leute euch ganz cool finden und bietet denen nicht so viel Angriffsfläche, dass man das Gefühl hat, man muss sich manchmal rechtfertigen dafür, dass man sagt, okay, ich besitze eine Tesla-Aktie.
Ich find's auf der anderen Seite auch total lustig, weil was es eigentlich zeigt, ist, dass eben das, was du Zweifel sagst, was eben politisch vielleicht nicht gerade korrekt ist oder akzeptiert wird von Menschen, dass es eigentlich ziemlich egal ist, im Sinne der, wie gut bist du als Geschäftsmann, wie gut bist du als was auch immer, Politiker. Also du kannst irgendeinen Scheiß sagen, aber am Ende des Tages spielt das eigentlich nicht so wirklich eine Rolle. Und dann, ich glaube, das ist einer der wesentlichen Unterschiede zu früher, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt einmal ein Fauxpas begehe in der Öffentlichkeit, dann wird das in den drei Nachrichtensendern, die es gibt, eben thematisiert und dann bin ich ganz schnell weg. Wenn Elon Musk mal wieder was twittert, juckt es halt mittlerweile keinen, ne? Weil es schon so häufig passiert ist und weil es eben dann auch keinen Unterschied macht, wie gut eben die Fahrzeuge sind oder eben wie gut die Firma geführt wird. Das eine geht irgendwie, ist okay, obwohl man immer gedacht hat, naja, wenn sich jemand so in der Öffentlichkeit verhält, man kann ja kein guter Chef sein von einer Multimilliardenfirma. Wie kann das funktionieren? So.
Aber ja, ich habe so zwei Möglichkeiten gerade im Kopf. Auf der einen Seite, positiv ausgedrückt, könnte man sagen, was eigentlich sich fast witzig klingt, wenn ich das sage, wir leben in einer Welt, in einem Zeitalter, wo Inhalt einfach mehr zielt als quasi persönliche Sachen. Was witzigerweise eigentlich, also was auf das Beispiel gut passt, aber wenn ich so an Instagram und dieses ganze Oberflächliche und dieses so, wie ich mich nach außen präsentiere, ist ja eigentlich, und diese ganze Polemik und das Trump und so, ist ja eigentlich eher ein Gegenentwurf, dass Inhalte eigentlich, oder Impfdebatten, dass Inhalte eigentlich eher weniger zählen und mehr Meinung und so. Trotzdem könnte man sagen, okay, auf der einen Seite zählt Inhalt mehr, nach dem Motto, wie gut funktioniert trotzdem das System. Oder man könnte sagen, was ich jetzt gerade vergessen habe, genau, dass man sagt, okay, die Social Skills sind einfach nicht so wichtig, wenn es um Erfolg geht. Also wenn du sagst, wenn ich irgendwie an die Spitze will und, sag ich mal, um ein reicher, erfolgreicher Mensch zu werden, ist die sozialen Kompetenzen nicht die dich zwingend dahin bringen und die du haben musst, um dahin zu kommen. Aber wer bin ich, der beurteilen kann, nur weil er sich öffentlich gibt, die Leute, wie die dann sozial sind. Aber könnte man so diese zwei Thesen könnte man ja so ein bisschen aufstellen.
Man könnte ja auch denken, dass, also der Schrei nach, wir müssen diese Cancel-Culture stoppen, weil eben, ne, man hat einmal was Böses gesagt, schon wird man quasi von der ganzen Welt irgendwie angestellt und gecancelt und man mundtot gemacht und irgendwie denkt, im Keller verbannt. So. Auf der anderen Seite, abgesehen von diesen ganz extremen Fällen, kann man sagen, hey, es ist ziemlich schwierig, manche Leute zu canceln, sobald sie eben quasi durch gute Dinge, die sie verbracht haben, eine gewisse Fangemeinschaft oder eine gewisse Anhängerschaft gefunden haben. Das heißt, da zeigt sich so, dass eben nicht nur jetzt eine Gruppe von wenigen Menschen entscheidet, hey, wollen wir diesen Menschen jetzt gestatten, jetzt weiterzureden und zu sein? Oder canceln wir ihn, sondern je nachdem, wie deine Gesamtwahrnehmung ist in der Bevölkerung, kannst du auch eben, obwohl du ein Trottel bist, und manchmal dumme Sachen sagst, aber auf der anderen Seite irgendwas Gutes gemacht hast, bist du halt nicht cancelbar. So. Mhm. Und eigentlich was Positives für sowas wie Demokratie und Meinungsfreiheit und so weiter.
Und nur ganz kurz ein kleiner Einschub dazu. Gut könnte man, ist jetzt die Frage, ob immer gut der Punkt ist oder erfolgreich. So, weil man könnte jetzt auch sagen, so Laschet und so haben ja auch relativ lange durchgehalten irgendwie. Und Zuckerberg und so sind ja immer noch irgendwie so da und sind nicht so richtig gecancelt. Obwohl sie jetzt nicht zwingend was Gutes verbracht hat. Also klar, man kann jetzt auch sagen, Facebook hat ganz viel Gutes gebracht. Man könnte aber auch sagen, naja, sie sind einfach, haben einen gewissen Erfolg mit dem, was sie getan haben. Das heißt, sie können irgendwas. Sie sind jetzt halt nicht, dass sie nichts können. Sie sind kein Nichtskönner, sondern sie können irgendwas. Und dafür werden sie im Zweifel, das hat ihnen so viel Ruhm verliehen, dass sie quasi nicht gecancelt werden können. Oder willst du bei gut bleiben?
Naja, die Frage ist, also gut ist halt so ein schwieriges Wort, aber die Tatsache, dass eben jeder Mensch, den ich kenne, irgendein Produkt von Facebook nutzt und das gerne und fast schon in suchtartige Weise irgendwie nutzt, bedeutet, dass die Menschen irgendwas daran gut finden. Wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, stellen sie vielleicht fest, oh, ich bin süchtig nach Instagram und ich sollte damit aufhören. Im Grunde genommen sind die meisten Produkte, die Facebook rausgebracht hat, haben irgendwie eine Bereicherung für viele Menschen dargestellt, sonst würden die es ja nicht nutzen. Jetzt, ich würde damit argumentieren, Menschen, die irgendwas erschaffen haben, was andere Menschen irgendwie gerne nutzen, die haben den relativ schwer zu canceln. Dazu gehört auch Mark Zuckerberg, auch wenn viele Menschen sagen würden, der Typ ist schrecklich, sollte irgendwie gehen. Mhm. Ja, der Typ ist aber gleichzeitig ein Genie und hat es geschafft, irgendwas Krasses zu kreieren, was uns alle irgendwie jeden Tag bereichert. Und ich glaube eben, das Beispiel Laschet ist halt so, naja, der Typ hat eigentlich gar nichts geschaffen. Er hat eben nur Medien genutzt, um sich rhetorisch irgendwie zu profilieren. Aber eigentlich hat er nichts hinterlassen. Also es gibt ja kein Laschet-Book oder kein Elektro-Laschet, den wir fahren. Also er hat nichts geschaffen in dieser Welt, was irgendwem irgendwas nützt. Damit ist er auch faktisch irrelevant. Außer er hat halt eben seine politischen Spielchen durchgezogen eine ganze Weile. Und hat versucht, sich da eben eine Karriere aufzubauen. Aber er hat nichts hinterlassen, er hat nichts kreiert, was irgendwie Millionen von Menschen begeistert. Und ich glaube, deswegen ist er relativ schnell auch irgendwie von der Bildfläche verschwunden oder verschwindet jetzt gerade, während eben so ein Zuckerberg da einfach da ist, so ein Stück Essensrest zwischen den Essensrest zwischen den Zähnen, die du einfach nicht wegbekommst, weil irgendwie.
Ne? Ja, gibt's ja mehr Beispiele, ne? Ist jetzt Dave Chappelle auf Netflix gerade auch wieder gecancelt, ne? Weil er irgendwie eine Stunde lang sich über Trans-Leute.
Wurde er oder wurde versucht, die zu canceln?
Ja, es ist gerade so ein bisschen die Diskussion, weil er irgendwie sich eine Stunde lang über Trans-Sachen irgendwie aufgeregt hat und er einfach das ein bisschen übertrieben hat, gefühlt. Also, ich hab's jetzt nicht gesehen, aber so, was die neutrale Meinung ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, es war wirklich ein bisschen viel und es ist ein bisschen wirkt agendamäßig, irgendwie hätte auch mit die Hälfte gereicht. Aber der wird auch nicht gecancelt, sondern der wurde jedes Mal, ich glaube, bei den letzten drei Programmen war es immer so, das geht so nicht. Und trotzdem kommen immer wieder neue Programme raus, weil er irgendwie was hinterlässt, so quasi, ne? Weil es irgendwas gibt, was die Menschen irgendwie mögen an ihm in irgendeiner Form oder an den Produkten, an dem, ne, was er quasi tut. Genauso wie irgendwelche Schauspieler von, die irgendwie gecancelt wurden oder irgendwie jetzt, lass es Regisseure gewesen sein. Wenn die, sag ich mal, die Legacy von denen groß genug war und gezeigt hat, okay, das sind eigentlich coole Leute oder haben gute Sachen gemacht, dann verzeiht man denen wahrscheinlich auch im Zweifel eher mal sowas. Dann ist natürlich der Aufschrei trotzdem erstmal groß, was ja auch im Zweifel okay ist, darauf hinzuweisen, das ist nicht cool, was du da gemacht hast, so. Mhm. Nimm dir mal eine Woche Pause, ein Jahr Pause, so. Aber überlegst dir. Und man muss natürlich dazu sagen, es gibt auch immer einen Punkt, der, wie soll ich sagen, nenn es mal Straftat, also der bösen Sache, die Menschen machen, wofür sie gecancelt werden, die, wenn der überschritten ist, dann sind sie auch einfach gecancelt. Weil ich glaube, Kevin Spacey ist immer noch kein Thema, oder? Obwohl der ja, man könnte sagen, der hat ganz schön viel hinterlassen, ne, so krasse Filme, ja, Serien. Aber da war einfach der Umgang mit der Sache, mit dem Aufschrei hat er nicht gut gemacht. Und die Sache selbst war halt nicht so geil. Also wie soll ich sagen, so, dass man sagt, ja, okay, nee, der ist erstmal wirklich eine Nummer, der ist erstmal raus. So. Das ist ja auch.
Ja, gut, es gibt immer moralische Grenzen. Ich glaube, wenn Mark Zuckerberg irgendwie jetzt
Kinder Menschen anfasst, umbringen
würde oder das, ne, dann wäre auch schnell das Thema gegessen. So, dann kann er noch so viel Facebook gemacht haben.
Eben,
ja. Das stimmt schon, das ist auf jeden Fall auch eine Grenze. Aber für die meisten Dinge, für die man versucht, Menschen zu canceln, das sind halt eben, Dinge, über die man streiten kann, ne? Gerade bei Comedy, also Dave Chappelle, was ist jetzt seine Intention? Will er jetzt gerade irgendwie Hetze betreiben? Vermutlich nicht. Vermutlich will er auf ein Thema aufmerksam machen. So, und I don't know, ja. Aber
ja. Ja, ist auch wunsch, aber generell, ich glaube, wir sind beide keine großen Freunde der Cancel Culture. Das ist einfach nichts, was besonders sinnvoll ist. Ich finde, ich sag mal, um mir was Positives abzugewinnen, das, was ich gerade schon so kurz gesagt habe, ich find's gut, dass wir mittlerweile eine Zeit leben, wo halt relativ schnell auch kleine Gruppen, also um es mal positiv zu sagen, kleine Gruppen auf Probleme hinweisen können, die vielleicht der breiten Masse nicht aufgefallen wären. So, ne, um eben diese Trans-Thematiken, um irgendwie LGBTQ-Themen hochzubringen, um eben, keine Ahnung, irgendwelche Themen hochzubringen, mit der ich niemals Berührung hätte. Und wenn es diese, sage ich mal, auch diese Cancel-Aufschreie nicht geben würde oder diese Klima, also, ne, hier Greta Thunberg und so am Anfang, ne, Fridays for Future, kleine Gruppierung und so, wie so, dass das alles entstehen kann, finde ich cool, so. Aber genauso muss man dann, also für mich persönlich nehme ich dann mit, da ist ein Thema, auf das bin ich aufmerksam geworden, cool. Aber trotzdem würde ich deswegen, glaube ich, keine Leute, also deswegen würde ich, wer bin ich, der irgendwie cancelt? Ist mir egal. Ich kann immer noch entscheiden, okay, den Film gucke ich jetzt nicht. So, dann kriegt die Person vielleicht weniger Geld dafür, wenn ich da jetzt nicht reingehe. Das ist ein Zeichen, aber eigentlich geht es ja viel mehr um die Inhalte dieser Bewegung, dieses Aufschreis, darüber nachzudenken, zu sagen, okay, cool, will ich da irgendwie Teil von sein? Will ich so ein bisschen genderneutrale Sprache, gerechte Sprache für mich mitnehmen oder eben nicht, wenn ich mich für Nein entscheide? Okay, wenn ich für mich entscheide, cool. Aber so zu sagen, dann auf Twitter zu gehen und zu sagen, diesen Menschen, der ist scheiße. Und dass wir hier zum Podcast sagen, nee, den darf man aber auf gar keinen Fall mehr hören und so. Weiß ich nicht.
Ja, ich das find, ist irgendwie nicht meine Art. Es gibt ja einen Unterschied zwischen, ich versuche jemanden quasi auszuschalten und ich versuche, meine Meinung irgendwie jemandem zu erklären. Oder ich versuche, jemanden von meiner Meinung zu überzeugen. Das sind ja komplett zwei Paar Schuhe. Und was ich halt nicht richtig finde, ist zu sagen, oh, jemand hat etwas gesagt, was nicht meiner Meinung entspricht. Ich will, dass diese Person quasi nicht mehr reden darf, nicht mehr stattfinden darf, nicht mehr sich äußern darf. Ne? Weil das ist kein Diskurs. Das ist einfach nur, ich versuche, jemanden loszuwerden. Und ja, das physische Äquivalent wäre, ich versuche, jemanden wegzusperren oder eben umzubringen. So. Und nur weil es in der virtuellen Welt stattfindet, ist eben das aber quasi nicht weniger schlimm, wenn man versucht, jemanden quasi die Möglichkeit zu nehmen, seine Meinung frei zu äußern. So, das finde ich ein Unterschied. Und ich glaube, das ist halt das Problem, was da entsteht, ist eben, dass Leute genau das versuchen, anstatt zu sagen, hey, ich respektiere deine Meinung, aber ich bin anderer Meinung. Hier sind die Gründe, warum. Dieser Diskurs findet halt dann nicht mehr statt, sondern es ist ein reines Fingerpointing und die Person ist böse. Lass uns sie im Kollektiv irgendwie abstellen. So, und das ist nicht gut.
Ja, im Zweifel gibt es wahrscheinlich auch Meinungen, die man da liest, die man nicht unbedingt respektieren muss, aber trotzdem ist immer die Frage, ist der, wie soll ich sagen, was bringt das dann auch jemanden quasi einfach auszuschalten? So, ne? Also das ist nichts, was, glaube ich, dann einem besonders weiterbringt. Ich kann ja trotzdem für mich immer noch beschließen zu sagen, ich cancel für mich die Person im Sinne von, ich sperre sie aus meinem Umfeld quasi aus und interagiere nicht mehr. Ich folge der Person nicht mehr auf Twitter und so. Aber ich muss ja nicht meinen Mob mitnehmen und sagen, so, wir alle müssen das jetzt machen. Lasst mich nicht alleine dastehen. Wir alle müssen jetzt dafür sorgen. Sondern, ja, dann ist das eben so. Andererseits könnte man dann auch sagen, okay, dann haben wir noch mehr Blasenbildung. Ich umgebe mich nur noch mit Leuten, die quasi meiner Meinung sind. Und alles, was nicht meiner Meinung ist, mit dem habe ich keinen Kontakt mehr so. Und dann bilden sich immer so ganz viele Untergrundlager. So, aber ja, es ist, glaube ich, nicht so ein einfaches Thema,
das einfach zu lösen, ne? Ja, ich glaube auch, was auch ein Trugschluss ist, oder was nicht unbedingt immer richtig ist, nicht jeder Mensch muss sich ja permanent unterschiedlichen Meinungen zu bestimmten Themen irgendwie sich das irgendwie reinziehen. Also, klar, entsteht ja neues Wissen durch die Diskussion und ne, durch
kognitive Konflikte, würde Piaget sagen.
Ja, genau sowas, ne? Aber es hilft ja nicht, wenn ich mich nur der Sache wegen jetzt irgendwie in tausend Meinungen stürze und mich jedem Twitter-Krampf jetzt quasi anschließe. Das wird nicht unbedingt dazu führen, dass ich dadurch klüger, gebildeter oder sonst was werde.
Im Zweifel ist das Gegenteil.
Auch Zeitverschwendung, genau. Und ich glaube, man muss halt auch dann nicht jede Debatte irgendwie mitdebattieren. Und daher, ich glaube nicht, dass es, ich glaube, das kann sogar manchmal ganz klug sein, sich von diesen ganzen Geräuschen abzuschotten und sagen, ich gehe mal in meine eigene Bubble rein, höre mir das alles mal nicht an für ein paar Minuten und kann dann vielleicht doch klarer sehen als die Leute, die sich in jede Bubble stürzen und jeden Kampf mitkämpfen und dabei irgendwie das Wesentliche dann nicht mehr sehen.
Total. Sehr aktuell. Ich habe heute Morgen zum Aufwachen das hier MyLab-Video geguckt, das neueste. Da geht es um Impfpflicht. Und da geht es eben darum, dass es mittlerweile von ihrer Seite aus und ne, damit, sie argumentiert ja immer mit der Wissenschaft, also dass sie, ne, und.
Warte mal ganz kurz, wer oder was? MyLab?
MyLab, hier, MIT, Nien.
Ah, weißt doch, du? Doch, doch, jetzt weiß ich wieder.
Genau, ja, weiß ja. Und dass jetzt mittlerweile für sie der Punkt und, also für, wie gesagt, für sie und Studienlage der Punkt erreicht wäre, wo man schon von der Impfpflicht sprechen sollte und wo man mal drüber diskutieren sollte und die nicht kategorisch ausschließen sollte für die Politik, weil bla bla bla, wir könnten, die Szenarien wurden gestrickt und Zahlen und Rechnerei, Statistiken, ja, 100.000 ja. Menschen tot, wenn nicht und wenn doch, dann vielleicht und so weiter und so fort. Und da möchte ich jetzt gar nicht drüber, ist jetzt kein Thema, sondern aber da in die Kommentare zu gehen, das war heute Morgen wieder kurz, das ist der Moment, wo du gerade wieder gesagt hast, ja genau, also nicht in die Kommentare zu gehen im Sinne von, dass der irgendwas auch nur im Ansatz reingeschrieben hätte, sondern
nein, nein, also, dass man, das genau, zu lesen.
Ja, man denkt sich schon so, also ja, manchmal brauche ich diese Erdung, ich brauche manchmal den Kontakt zur Basis.
Ja, das ist aber unterirdisch.
Ja, es ist halt wirklich, oh Gott, es war wirklich so dieses, es war, wie du es dir vorstellst, es ist einfach ganz, ganz, ganz unangenehm, wo du genau, aber das genau, was du gesagt hast, so ist die Frage, was bringt mir das für einen Mehrwert? Klar, ich sehe andere Meinungen, die mir gut tun können, also die den Horizont erweitern können, aber die sind ja in der Form geäußert auch, die quasi das, als würde ich sagen, ich lasse mir von einem brüllenden Typen irgendwie, der mir gegenübersteht, jetzt sagen, irgendwie meinen Horizont erweitern. Das ist ja nicht der Punkt, wo man irgendwie weiterkommt. Deswegen, wenn ich Informationen dazu haben will, wie denn die Gegenmeinung zu der meiner wäre oder zu meiner Blase oder wie auch immer, dann sind halt YouTube-Kommentare, Twitter-Spalten, keine Ahnung was, sind nicht die Quellen, die man anzapfen sollte, um mal zu sehen, so, ah, was sind denn die Argumente der Gegenseite? Ja, da sieht man Argumente, die meistens aber sehr schwach sind, sehr emotional, sehr gebrüllt und natürlich alle gefärbt und alle innerhalb von 140 Zeilen oder keine Ahnung was, wo du das Gefühl hast, also es funktioniert so einfach nicht. Und dann erwischt man sich selber, ich erwische mich ja selber manchmal damit, dass ich mir so denke, oh, da hatte er vielleicht sogar einen Punkt. Und dann denke ich mir, oh Gott, auf, jetzt davon dich irgendwie beeinflussen zu lassen, sondern check noch mal im Zweifel nach oder mach einfach zu und gut ist. Weil, um den Punkt, den letzten Punkt noch zu bringen, wie du sagst, was bringt mich das weiter? So, ich habe meine Meinung zu dem Thema irgendwie, ne, Impfpflicht, ja, nein und so. Ist jetzt kein Thema, wo ich mitentscheide, wo mich morgen jemand fragen wird, Max, du hast den Knopf, sollen wir die Spritzen losschicken oder nicht, so ungefähr? Dann würde ich mich wahrscheinlich mehr informieren, so. So denke ich mir, gut, ich habe mein Bild, ich habe da aus meinen eine Vorstellung so mit allem Wissen, das ich habe, ist fein. Aber solange ich das doch jetzt nicht in der Podiumsdiskussion vertreten muss oder den Knopf drücken muss, ist es doch auch scheißegal, ob ich das jetzt allumfassend verstanden habe, das Thema, und alle Konsequenzen, alle Gegenmeinungen gesehen habe, muss ich doch gar nicht. Es ist doch einfach auch ein bisschen egal manchmal.
Ja, oder guck dir halt einfach ein paar Fakten an und dann bilde dir deine Meinung basierend auf Fakten über ein Thema, nicht basierend auf, wer schreit am lautesten oder wer, ne?
Ja, aber auch, genau, absolut, bin ich total bei dir, aber auch da immer auch mit von dem Horizont der eigenen zeitlichen Möglichkeiten. So, ja, ne? Also die Frage ist, ne? Was bringt es dir jetzt, dich da in die tiefsten Fakten einzulesen, wenn es in 2 Wochen wieder anders ist und dann ist es vielleicht mal relevant, weil dich wer fragt, hey, wie stehst du eigentlich dazu? Klar, also wenn es einen interessiert und wenn man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt mal ein Punkt, jetzt bin ich gerade, ich habe gerade ein bisschen Zeit, ich habe da jetzt mal Bock, mehr reinzugraben, do it, auf jeden Fall. Ein Plädoyer für informiert euch, so gut es geht, checkt auch mal die Quellen, die Leute immer angeben, wo wahrscheinlich eh keiner drüber guckt, aber guckt euch mal rein, ist spannend. Nur da merke ich selber gerade, dass ich echt mit meinen Ressourcen einfach haushalten muss und mir denke, nö, ist jetzt gerade nicht mein Thema.
Ja, genau. Die Frage ist, ändert das was für dein persönliches, richtig, Weiterleben, ne?
Ja.
Und ich glaube, die einzige Frage, die ich mir quasi zu dem Thema noch stellen würde, ist, naja, brauche ich noch eine Zusatzimpfung? Und was tue ich denn in meinem Alltag momentan? Ne?
Ja.
Welcher Gefahr setze ich mich jetzt aus? Wohin gehe ich? Was tue ich? Mit wem bin ich? So.
Ja.
Und dafür brauche ich eben keine Twitter-Diskussion oder keinen YouTube-Kommentar. Dazu reicht mir der 3 Minuten Google-Session-Search und dann bin ich durch. So,
dann weiß ich, halt, genau. Ja, eben. Und als Beamter muss ich ja eh nicht mehr drüber nachdenken. Als Beamter wird ja einfach in mich reingeschossen, was da ist. Also ich bitte.
Ja, du bist auch Diener des Staates. Was erwartest du denn?
Also was soll ich sagen? Hey, also man kauft sich das dann quasi schon. Nein, Quatsch. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, zwischen 4 und 6 Monaten sollen zwischen der Booster-Impfung vergehen und der zweiten. Bin mal gespannt, ob wir bald angefragt werden. Fände ich irgendwie ganz cool. Aber ja, mal gucken, wann es so weit ist. Ich bin sehr gespannt. Chiara und ich haben jetzt im Dezember 2 Konzerte, die von vor 2 Jahren verschoben wurden. Einmal hier das Felix Kummer von Kraftclub-Konzert und einmal die Orsons, was halt eigentlich richtig, richtig geil ist, wo ich mich so drauf freue eigentlich. Aber man sich so denkt, wait, es passt einfach überhaupt nicht. Können wir das bitte nochmal verschieben? Ich habe irgendwie jetzt keinen Bock, bei diesen Zahlen da auf irgendein Konzert zu gehen. Also wir sind auch echt am Hin und Her überlegen, ob wir es machen. Also mein Gefühl sagt irgendwie eher nein. Und weil, also wenn man so die Karnevalsbilder gesehen hat und sich so dachte, ach Leute, ist jetzt dieser eine Tag wirklich so wichtig? So, I don't know. Ja, es ist schwierig. Aber da muss man auch, glaube ich, immer für sich selber so ein bisschen eben gucken, was ist okay und was nicht. Über andere zu urteilen ist da immer ganz schwierig, auch wenn ich das verstehen kann, dass man dann sagt, wenn ich mal diese Bilder von Karneval so ein bisschen gesehen hat, dass man so denkt, so Leute, ihr sorgt dafür im Zweifel, dass das alles länger dauert und nerviger bleibt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das bringt auch nichts, da groß Karneval zu canceln. Aber ja, also ich glaube, man muss da mal so ein bisschen für sich selbst entscheiden. Aber du wirst die Leute eh nicht, also wenn ich jetzt sage, ich finde das nicht gut mit dem Karneval, ja, dann sagt der andere, ja, aber ich schon.
Und ich glaube, also für mich gibt es nur ein Argument dafür, warum ich Karneval nicht gut heiße.
Ich habe sehr viele Argumente dafür.
Ja, aber okay. Jetzt konkret auf Corona-Nutzung gibt es eigentlich nur ein Argument. Aktuell ist es wohl so.
Oh Gott, jetzt kommen wir, jetzt auf geht's.
I don't know, ne? Aber mein aktueller Wissensstand sagt, dass die Belegung auf Intensivstationen zu irgendwie 80% aus Ungeimpften besteht und 20% aus Geimpften. So. Und es gibt ja, ich glaube, Impftheoretiker würden jetzt sagen, es gibt ja keinen 100% Schutz bei der Impfung.
Richtig.
Es kann immer irgendwie, ne?
Richtig. So.
Und meinetwegen soll jeder Karneval feiern. So, aber wenn du dann geimpft oder ungeimpft, ist mir eigentlich scheißegal. Aber das Problem ist, dass eben die Kapazitäten gering sind. Und dass Leute, die eigentlich sich vielleicht geimpft haben und versuchen, ihren Kontakt möglichst wenig irgendwie Kontakt sich selbst irgendwie einzuschränken, kaum irgendwas tun, nur noch zum Einkaufen rausgehen vielleicht und was weiß ich. Und wenn dann irgendwie diese Personen dann irgendwie doof erwischt werden, obwohl die alles getan haben, um es zu vermeiden, weil eben irgendwie durch diese Karneval-Session das eben sich so krass verbreitet und diese Person kriegt dann keinen Platz oder ist oder passiert was, denke ich mir so, bah, dann habe ich irgendwie ein bisschen Blut an meinen Händen. Also jetzt will ich nicht sagen, dass Karneval das einzige Ereignis ist, wo, ne? Aber es gibt einfach Dinge, die sind einfacher zu vermeiden als andere. Ja. Cancel ich Karneval, ist das wahrscheinlich weniger schlimm, als wenn ich jetzt jedem verbieten würde, sich Lebensmittel zu kaufen.
Ja.
Und ich finde, und moralisch gesehen gibt es da Abgrenzungen. Jeder, der sagt, nee, ist doch das Gleiche, der lügt sich selbst ein bisschen an. Und daher finde ich, es gibt einfach, da muss man auch mal sein eigenes Ego mal so ein bisschen zur Seite stecken. Ist jetzt, kann ich auch behaupten, ohne mich jetzt dabei irgendwie schlecht zu fühlen, weil ich mir denke, so ist das Leben halt. Wir sind permanent dabei, irgendwie für andere zu verzichten. Auf der einen Seite sagen, ja, wir Reichen müssen besteuert werden, aber nee, ich will nicht, mein Karneval bleibt, ist so ein bisschen, I don't like.
Ja, also genau, ich finde Egoismus oder Egozentrismus beschreibt es einfach ganz gut, ne? So, ich denke halt so weit, wie ich gucken kann und weiter denke ich erstmal vielleicht nicht. Und da kann das ja so, wie soll ich sagen, das können ja auch so, ich bin ja immer ein Fan von psychische Gesundheit und so, Mental Health ist ja auch wichtig so, ne? Aber ich sag mal,
los, 3,5 Promille am Zug.
Ich sag mal so, jemand, der jetzt sagt, ah, diesen Karneval, da sehe ich meine Freunde, den brauche ich, dann würde ich auch denen vielleicht sagen, schnappt ihr deine 4, 5 Kumpels, trefft euch zu Hause, schießt euch weg wie jemals zuvor, ist mir scheißegal, aber muss es denn in diesem Kontext sein? Ich glaube nicht, aber naja, was weiß ich schon, welche Gründe die Leute so haben, keine Ahnung. das ist so ein bisschen der Punkt, den ich gerade habe bei uns in der Schule auch, weil wir dürfen ja seit 2 Wochen oder 3 Wochen, glaube ich, die Masken im Unterricht quasi absetzen. Ist ja auch witzig, ne? Also weil es so auseinander geht, so wir dürfen, die Regelungen werden gelockert und die Inzidenzen steigen quasi so, witzigerweise, ne? Aber zum Beispiel in meinem LK sind mittlerweile relativ viele Leute geimpft, glaube ich. Also das glaube ich, weiß ich, weil wir ja das ja irgendwie eintragen. Aber trotzdem, als ich am Anfang so gefragt habe, so was, also ich bin ja immer ein Fan, das so ein bisschen zu thematisieren, im Zweifel auch, wenn es nicht zu viel ist, aber mal so zu fragen, was, wie fühlt sich das so an für euch? Dann haben sie auch so zwei, drei Leute sich halt gemeldet und gesagt, naja, ehrlich gesagt, wenn ich so weiß, was hier die Homies um mich rum, also sie haben wahrscheinlich nicht Homies gesagt, weil sie nicht so, nicht so Boomer sind wie ich, aber wenn ich so hier die Leute um mich rum so angucke und wenn ich so bei Instagram sehe, was die am Wochenende so machen, also ich lasse die Maske lieber auf. So, wo wir auch denken, ja, es ist halt, es ist einfach irgendwie kacke, weil du diese Spaltung jetzt auch irgendwie im Klassenraum in gewisser Weise irgendwie so hast, ne? So die einen, die jetzt sagen, ey Leute, ich hatte seit 2 Jahren keine Jugend quasi, so von, sag ich mal, 16 bis 18 oder 15 bis 17, wo alle immer geil Party machen. Jetzt darf ich's. Ich weiß nicht, ob es bald wieder zu ist, aber jetzt will ich es irgendwie ausnutzen. Und die anderen sagen, ja, Leute, je mehr es jetzt ausnutzt, desto länger dauert es doch. Und ich will doch auch irgendwann Party machen und so. Ne?
Das aber, ist krass. Aber das ist so geil. Ne? Also wir haben es ja so gut. Ne? Wir haben es wirklich richtig gut, dass wir alle davon ausgehen, dass alles, was die Generation vorher erlebt hat, dass wir das mindestens auch alles erleben dürfen.
Und besser.
Also, und besser. Also ja, aber mein älterer Bruder war auch mit 16 im Dance Dome feiern. Ich will auch jetzt mit 16 im Dance Dome feiern, trotz Covid. Ich bin ja nur einmal 16. Ja, ist mir scheißegal gerade, wie oft du 16 wirst. Ne? Also, jeder muss ja gerade einstecken, egal in welcher Lebensphase du bist. Und die Kritik geht gar nicht an die 16-Jährigen in der Schule vielleicht, die am Wochenende feiern gehen, sondern eher an alle Menschen, die sagen, hey, ich habe jetzt nur dieses eine Leben und ich muss jetzt diese 2 Jahre auskosten. Und dabei ist mir egal, wer darunter leidet und ob nicht andere Menschen ihr Leben dadurch verlieren. Und das ist, finde ich,
I don't know. Ja, genau, es wäre nicht auch nicht meine Denke. Ich glaube, ich hätte auch damals nicht anders gedacht, aber ich glaube, ich hätte damals weniger die Leute verurteilt. Oder ich verurteile jetzt ja auch noch nicht so, also ich verurteile jetzt ja auch keinen. Aber ja, man ist so hin und her gerissen zwischen, ach, das sind noch die Kleinen so ein bisschen, ne? Die,
ja gut. Ja,
was wir da alles für Blödsinn so dachten und was man gemacht hat und so und weiß ich nicht, ne? Ich glaube, wir haben immer weniger anderen Leuten dadurch irgendwie Gefahr ausgesetzt in irgendeinem Zweifel und so und wir hätten dann uns selber beim Breakdance und so haben wir uns selber Gefahren ausgesetzt, aber nicht anderen. So, aber ja, trotzdem ist es halt irgendwie, finde ich, schwierig so ein bisschen zu sehen, weil irgendwie in den Medien ist dann immer dieses, ne, die Spaltung der Gesellschaft, ungeimpft, geimpft, bla bla bla. Und diese Spaltung jetzt so ein bisschen im Unterricht in der Schule quasi zu sehen, die ich vielleicht auch nur reininterpretiere, weil vielleicht die ganzen kleinen Kiffers da eh nicht drüber nachdenken, so ungefähr. Nee, aber ich denke mir dann immer so, ah, ich weiß nicht, hoffentlich fühlt sich das für alle irgendwie gut an und ich selber kann ja eh nichts machen. Also ich kann ja nicht denn was verbieten oder sagen. Ja, klar. Und das alles immer zu thematisieren, ist dann auch nicht das Große, so, lass uns das jetzt diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, lass uns abstimmen, wer der Böse in der, wer handelt moralisch richtig hier und wer falsch. Ist natürlich völliger Bullshit, so, ne? Ich kann nur gucken, dass wir da irgendwie eine gute Zeit haben und hoffen, dass das irgendwie alles gut geht. So, an der Förderschule gibt es immer mal wieder positive Fälle, weil wir da diese Pool-Testungen haben, wo die, ne, mit den Leuten ihren Pool-Test, da haben wir jetzt echt eigentlich jedes Mal irgendwie positive Fälle dabei, die dann irgendwie mal raus müssen. Und am HBG ist es weiterhin echt erstaunlich ruhig. Da bin ich sehr dankbar für und bin sehr gespannt und hoffe, dass es irgendwie so weitergeht. Dann, weil dann, egal was die Leute gemacht haben oder machen, wenn alles gut geht, ist ja eigentlich alles cool. So, kann man auch sagen.
Ja. Ich bin super optimistisch, ehrlich gesagt. Also ich sag nicht, dass es jetzt ab jetzt irgendwie keine schlimmen Todesfälle geben wird oder so. Also das meine ich damit nicht. Aber ich glaube, dass wir das als Menschheit schon gut in den Griff bekommen. Es wird halt jetzt nur lange dauern und ätzend sein für viele. Es ist halt nur schade, dass man das, wie du vorhin richtig gesagt hast, dass man es jetzt so hinauszögert. Also, dass man durch bestimmte Handlungssituationen eben das Ganze nicht eben schnell beendet, sondern eben einfach für alle länger macht. Und das ist so.
Ja, und vor allem, wenn du so ein bisschen Bock für Bio oder Wissenschaft irgendwie so hast und dann so denkst, so ein Programm mit, schießt den Leuten, die es vertragen können, sage ich mal, jetzt allen die Impfung in den Balch, gibt dir noch den Booster oben drauf und dann haben wir irgendwie einigermaßen Ruhe irgendwann, weil es ist ja auch schon klar, es wird ja nie ganz aussterben, das Ganze, sondern wir werden da irgendwie mit Impfungen und so weiter und so dann das irgendwann so hinkriegen, dass es irgendwann nur noch eine kleine Grippe ist, vielleicht so. Und das ist ja cool. So, das ist ja das Ziel, da wollen wir ja hin. So, und das wird so oder so irgendwann erreicht werden. Entweder die Leute werden halt irgendwann nach und nach alle krank und werden so immun irgendwann, oder sie lassen sich halt impfen. Und man denkt so, steht daneben und denkt so, ach Leute, ihr könntet diese ganzen ekligen Sachen, die dieser Virus vielleicht mitbringt und für euer Umfeld mitbringt, könntet ihr quasi abmildern, nicht verhindern. Das ist ja immer wichtig, ne? Aber ihr macht es halt leider nicht. Und wenn ich dann immer so in den tiefsten Reddit-Wissenschaftsgräben lese und dann immer denke, ah, wieder neue wirklich jetzt Langzeitfolge von Corona gefunden, irgendwelche Gehirnbeeinträchtigungen bei Kindern im Corona-Fall und so, wo ich mir denke, bah, ist einfach scheiße, ist einfach nicht geil, irgendwie zu wissen, oh, ich habe vor 5 Jahren mal Corona gehabt, deswegen habe ich jetzt vielleicht das. Ist halt nicht geil. Und auch wenn dann Leute sagen, ja, aber bei der Impfung, wenn wir da in 10 Jahren 3 Arme wachsen, ja, klar, man kann auch da sagen, es ist nicht zu 100% alles sicher, aber ich vertraue da eher irgendwie einer Impfung, die irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Menschen mittlerweile haben. Und ich bin da nicht so wissenschaftsgläubig, aber auch nicht wissenschaftskritisch, dass man sagt, okay, da kommt irgendwas Böses in mich rein, sondern ich vertraue einigermaßen den Sachen, die da eben, die Studien, die passieren, und denke mir, ja, ich entscheide mich halt für das geringere Übel, wenn es überhaupt ein Übel ist, und dann nehme ich halt die Impfung. Ich habe halt auch selber bin nie so groß geworden, dass ich Impfung irgendwie als Übel nehme. Also es ist jetzt erst echt durch diese Diskurse aufgekommen, dass ich so dachte, Impfung ist ja nicht nur geil, weil es gibt natürlich auch, ne, wenn man das jetzt rational betrachtet, gibt es ja bei allen Impfungen auch irgendwie quasi Nebenwirkungen und so. Aber für mich war das bis zu Corona, dachte ich immer, ja, Impfungen sind doch wichtig, sind doch gut.
So, ja, das ist einfach ein smarter Trade-off. Ja?
Genau.
Also du machst ein bisschen Risiko gegen ganz viel Risiko. Und dann tauschst du das. Und das machst du ganz häufig. Und dann ist deine Gesamtwahrscheinlichkeit, dass du am Leben bleibst, einfach viel, viel höher als vorher. Ja. Das ist so, willst du leben oder nicht? Willst du eher leben oder willst du eher weniger leben?
Ja.
Bei der Frage würde niemand sagen, ich will eher weniger leben. Aber wenn man fragt, willst du geimpft werden? Nein.
Ja.
What?
Ja.
Ach, es hat nichts mit gesundem Menschenverstand und Ratio zu tun. Das ist einfach nur noch, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich kann es mir nicht erklären.
Aufgeladen, nicht. Keine Ahnung. Ideologie, keine Ahnung, irgendwie. Ja, jetzt kann ich auch nicht mehr meinen. Also, es ist ja auch, Menschen und Egos sind ja, wie soll ich sagen, schwierig. So, dass man sagt, naja, wenn ich vorher in meinem Umfeld immer sage, ich lass mich doch nicht impfen, was lässt du diese Scheiße in den Balch ballern und so.
Ja, dann einzugestehen,
genau,
dich impfen zu lassen.
Dann halb es ja schwer zu sagen, ah, du, gute Idee eigentlich gewesen damals. Ist wahrscheinlich gar nicht mal so leicht. Das, ja, aber vielleicht nur als ein Grund. Aber ich denke auch immer so, wieder in meiner verrückten, nerdy Computerspielwelt, ne, wenn ich jetzt so, wie du es eben gesagt hast, wenn ich so einen Trade-off hätte, wenn ich sage, zu 99% passiert das, wenn du das nimmst, und dann wirst du cooler, dann würde ich das ja immer nehmen. Und wenn dann irgendwas anderes ist, oder du entscheidest dich für zu 70% wird das vielleicht passieren, dann würde ich ja immer die 99% nehmen, egal was passiert. So. Also das ist ja, ja, aber gut, ich glaube, das sind dann auch Weltbilder, die da konkurrieren, und ja. Und wie gesagt, man darf immer nicht vergessen, es geht jetzt nicht um Menschen, die aus irgendwelchen Gründen es nicht vertragen, irgendwelche Phobien gegen Nadeln haben, whatever. Da lassen sich alle Lösungen finden, und das ist ja eigentlich eher ein Plädoyer dafür, dass alle anderen damit solidarisch sein sollten und dann eben selber über ihren Schatten springen sollten und sagen sollten, ja, okay, dann mache ich es halt dafür, dass die anderen eben Ruhe haben können, die es halt nicht können, so. Ja.
Ja.
Naja. Es ist einfach witzig. Das ist also witzig im Sinne von, was ein leidiges Thema, dass wir seit, keine Ahnung, 60 Tapes jetzt dieses Thema mit uns rumziehen.
Ja.
Noch. Ja. Ja. Ja, und irgendwie genau. Und ich, wenn wir jetzt diese Folge, hätten wir wahrscheinlich auch vor fast einem Jahr aufnehmen können. Nur halt vielleicht ohne diese, was passiert
ohne mit Dave der Impfung
und so. Ja, genau, Dave Chappelle. Aber es ist halt, ja, und das, ich hab das naive Gefühl, dass wir das alles so ein bisschen schneller und besser haben könnten, wenn wir alle so ein bisschen globaler, humanitärer vielleicht irgendwie denken würden, so nach dem Motto, okay, nicht nur ich, es geht um meinen Spaß, um mein Glück, um mein keine Ahnung was, sondern es geht mir um das große Ganze, um uns alle irgendwie. Und ich glaube, das gibt's einfach weniger vielleicht, so, keine Ahnung, was auch vielleicht okay ist. Aber ich glaube, dann hätten wir vielleicht, würde ich nicht darüber nachdenken müssen, fuck, da ist jetzt ein scheiß Konzert, hoffentlich verschieben die das nochmal, weil sonst stehe ich vor dieser Kackentscheidung und denke mir, ah, gehe ich da jetzt hin oder nicht? Und das nervt mich jetzt schon tierisch.
Ja, vor allem, die meisten wollen ja, also ich würde jetzt mal behaupten, die meisten Menschen wollen ja einfach ein stabiles, ruhiges Umfeld haben. So, und wenn man bedenkt, was jetzt all diese, was Corona für ganz viele Menschen gemacht hat. Viele haben ihren Job verloren, viele mussten ihre Geschäfte aufgeben, ne, Gastrogewerbe und so weiter. Das war ja alles andere als stabil und entspannt und voller, weiß ich, Glück und sonst was. Und ja, es kommt, ne, also man hat gedacht, ja, wir müssen jetzt vor ein paar Monaten mal den Laden zumachen. Ja, jetzt sind wir schon x Jahre und es läuft immer noch nicht so richtig und weiß nicht, irgendwie. Es produziert ja immer mehr Probleme. Es ist ja nicht so, dass es gerade irgendwie dadurch geregelter wird.
Also. Genau, die vorher, die vor einem Jahr schon Geldsorgen, sage ich mal, hatten, wenn es jetzt nur finanzielle ist, die haben die jetzt wahrscheinlich genauso viel. So, also ja, oder mehr, also eher mehr. Genau, mehr. Das ist eher der Punkt, genau. Ja, und wie du gerade so schön gesagt hast, eigentlich, wenn wir uns auf den kleinsten Nenner besinnen, ist doch eigentlich, wollen wir doch irgendwie alle einigermaßen glücklich sein. Und im besten Fall wollen wir doch auch glücklich sein in der Gemeinschaft, so in meinem, zumindest wenn jetzt nicht jeder so mega, also sagen wir mal, nicht jeder ist so ein hoffnungsloser, naiver Opferoptimist, da könnte man auch sagen, naja, ich und meine Familie, ich will, dass wir glücklich sind, so. Und naja, dafür lassen sich halt Dinge tun, dafür muss man im Zweifel dann auch mal einen Schritt zurückgehen und dann eben zu sagen, wie können wir es erreichen oder wie kann ich erreichen, dass ich glücklich bin. Und das ist irgendwie schade zu sehen, dass dann Leute, glaube ich, also ich habe das Gefühl, ich sehe sehr viele unglückliche Menschen gerade. Und manche aus freien Stücken, andere eben auch nicht aus freien Stücken. Aber ja, das ist irgendwie doof.
Ja, und meine größte, also du hast ja vorhin schon gesagt, du hast ja jetzt schon diese Spaltung, ne, von wegen Ungeimpfte, Geimpfte. Ja. Einer meiner aktuellsten, größten Sorgen ist tatsächlich, dass wir noch einen ganz anderen Effekt haben, der noch mal mehr so eine Spaltung herbeiführen wird. Und das ist eben diese ganze Preissteigerung, die du in den letzten Monaten jetzt nur sehen konntest. Das ist das, was mir noch viel mehr Sorgen macht. Also wenn jetzt alles noch mal
teurer wird. Weil du wahrscheinlich mehr Peil davon hast auch. Also ich glaube,
gar nicht so den ökonomischen Hintergrund, okay, aber jetzt mal ganz einfach, wenn jetzt Benzin weiterhin teuer bleibt oder teurer wird, wenn Lebensmittel teurer werden, wenn Heizkosten und Stromkosten steigen, was meinst du, wie viele Menschen ganz, ganz schnell an so einem Punkt sind und sagen, fuck, ich muss jetzt richtig hart verzichten. Ja. Oder ich kann mir gewisse Dinge einfach nicht leisten. Und
das mit ist, gewissen ich, Dingen meinen wir jetzt nicht das zweite Auto oder den dritten Urlaub.
Ja. Wir haben ja gerade schon gemerkt, wie schwierig es ist, auf Karneval zu verzichten. Ein öffentliches Straßenfest, wo du dir für 1,50 Euro am Kiosk eine Pulle Bier
Syphilis holen kannst. Achso, was? Sorry, ich dachte.
Das kriegst du gratis. So. Und jetzt zu sagen, du kannst eben leider deine Zalando-Einkäufe nicht mehr machen, du kannst nicht mehr in Urlaub, aber jetzt nicht wegen Corona, sondern weil Geld, und du musst im Zweifel dir eine kleinere Wohnung nehmen und kannst nicht das neue iPhone holen und übrigens 1000 andere Dinge, die du jetzt einfach nicht mehr machen kannst. Hm. Du kannst jetzt nicht mehr im Restaurant essen gehen, du gehst jetzt nur noch zu Lidl und kochst zu Hause. Das ist eben die Realität für viele Menschen, jetzt schon und bald noch viel mehr, glaube ich.
Auf jeden
Fall. Das macht mir halt noch ein bisschen mehr Angst, weil dann heißt es auf einmal, ja, die Scheiß, also irgendeinen Schuldigen wird man ja suchen und dann hast du noch mehr Spaltung. Und das ist, irgendwie mir ist das alles ein bisschen zu hitzig. So, das gefällt mir nicht. Und das macht mir irgendwie Sorge, dass einfach dann die Stimmung immer noch radikaler, aggressiver wird und die Leute sich dann einfach nur noch irgendwie doof anmachen und jeder gegen jeden auf einmal ausbricht und du denkst, Leute, wir wollen doch einfach nur chillen. Warum macht ihr alles so Stress? Ne? Und, und das eine bedingt auch ein bisschen das andere. Also, ja.
Ja, und das ist ein guter Punkt. Ich merke nämlich bei mir selber, wenn du das jetzt gerade so sagst, merke ich es bei mir selber so in mir, dass man auch ja gewisserweise abgestumpft ist. Ne? Also ich überlege noch, wie emotional wir damals so Brexit-Diskussionen geführt haben. Also was heißt geführt? Diskussionen. Eher uns Sorgen und uns darüber aufgeregt haben. So, was für eine Scheiße. Das ist ein Schritt weg von coolen globalen Staat, der irgendwie alle happy macht. So. Und dann fing es irgendwie so an. Und dann Trump und dann 4 Jahre Trump, wo man auch dann so immer weiter abgestumpft ist. Gegen, also jetzt, ich möchte es nicht an ihm nur festmachen, aber das war eine generell globale Bewegung, dass man gesehen hat, okay, wir haben diesen leichten Rechtsruck, den wir irgendwie auch in Europa haben, ne, gewisse Machtpositionen sind besetzt von Leuten, die eher konservativer, um mit sich zu sagen, so leicht rechts irgendwie eher dann sind. So, also jetzt gar nicht nazimäßig gemeint, teilweise, aber nicht nur so. Dass man da mittlerweile schon so ist, ja, das ist doch die normale Welt, in der wir gerade leben. Nee. Und aber eigentlich sind wir schon seit relativ vielen Jahren gerade in so einer ekligen Abwärtsspirale, also für mich zu beobachten, Abwärtsspirale bezogen auf globales Klima, aber nicht Klima gemeint im Sinne von Klima, sondern im Sinne von so Happiness-Klima, also so Zufriedenheit ist vielleicht ein besseres Wort als Happiness. Sondern also nach dem Motto, wie zufrieden sind wir eigentlich gerade so? Und zumindest das, was gespiegelt wird nach außen und was man so mitbekommt, ist eine Spirale der Unzufriedenheit, die sich langsam, aber stetig irgendwie runterschraubt. Und ich finde, wir sind immer noch dabei. Und wie du gerade richtig sagst, gerade sowas eben, wie diese, dass die Preise steigen und so, das sind alles so Beschleuniger für diese Spirale, die weiter nach unten geht. Das sind keine Dinge, die diese Spirale umdrehen und nach oben wenden. Zum Beispiel, ne, Impfungen und so weiter, das sind für mich Dinge, die diese Spirale bremsen in gewisser Weise oder vielleicht sogar dafür sorgen, dass es wieder einen Aufwärtstrend geben kann. Weil die Leute dann wieder rausgehen können irgendwann, wieder mal feiern können, ihre Freunde sehen können, dieses ganze Soziale. Weil wenn sich jeder zu Hause einschließt und sich nur noch, also wahrscheinlich gibt es Leute, die versinken dann auch in den YouTube-Kommentaren, die lesen sich die Twitter-Spalten durch und sagen nicht nach dem Podcast so, gut, habe ich Content für Podcast, sondern die sind dann halt da drin gefangen. Und das zieht die natürlich runter und du hast wenig Austausch mit deinen Freunden beim Bierchen oder Cola abends, um dir mal wieder den Kopf gerade zu rücken, sondern du suchst dir deine Blasen, bist in deinen Internet-Bubbles und hängst immer weiter in deinen Gruppen ab und radikalisierst dich, sag ich mal, auf jetzt, sag ich mal, nicht jetzt wieder Terrorart, aber du radikalisierst dich im Sinne von, du hast weniger Meinungsaustausch, weniger Meinungsdiversität, weil nicht Leute um dich rum, die du wertschätzt, dir mal sagen, hey, wäre das nicht auch ein ganz guter Standpunkt, sondern du umgibst dich halt dann digital mit Meinungen und Leuten, die halt sagen, ja, let it burn. Mhm. Das finde ich irgendwie nicht so geil.
Ja. Ich meine, ich muss sagen, im Kern bin ich super optimistisch. Also ich glaube, die nächsten 10 Jahre werden richtig cool, was so viele, viele Probleme angeht, die wir lösen müssen. Die werden auch gelöst und ich bin super, super hyped. Aber gleichzeitig denke ich mir, es wird halt ein ekliger Weg dorthin, weil eben durch diese ganzen, gerade von dir auch noch genannten Dinge, wird es halt eben so ein, okay, in 3 Jahren kommt was Cooles, aber jetzt müssen wir alle irgendwie durch diesen ganzen Kack und haben im Zweifel echt eine uncoole Zeit, weil eben diese Abwärtsspirale alle erstmal runtergezogen hat. Und ja, ich glaube, es wird auch anders gehen, aber durch diesen ganzen Ego-Scheiß müssen wir jetzt einmal durch. Es wird eben einmal ätzend für alle und dann geht's wieder. Aber ich hätte es gern irgendwie smooth. Ich hätte es gern smooth.
Ja. Ja, wir waren auf einem guten Weg so, ne? So nach dem Abi und so, dachte ich, das war einfach, es geht, ne? Und ich finde auch, was du richtig sagst, wenn ich jetzt an mich persönlich denke, bin ich auch super optimistisch und denke mir, hey, das wird cool, so mit der Schule und alles, was ich so beeinflussen kann im Umfeld, das wird cool, da bin ich sicher. Aber so was der, wie soll ich sagen, so das gesellschaftliche Bild, so da mache ich mir halt eben so ein bisschen Sorgen drum, wie es mit dem irgendwie so weitergeht. Da bin ich, wie soll ich sagen, langfristig irgendwie auch optimistisch, weil es wäre auch schade, wenn ich es nicht wäre, dann müsste ich mir was überlegen, was ich tue. Ob ich mir jetzt schon die Blockhütte in Schweden sichere, wo ich mich einfach isolieren kann. aber genau, und das Schade ist halt einfach nur, dass man, oder dass ich dann vielleicht irgendwann vor dem Punkt stehe, wo ich sage, bin ich jetzt noch wie diese Affen, ne, die sich Ohren, Augen und Mund zuhalten und wippe vor mich hin, gucke, dass es in meinem Umfeld cool ist und warte, dass es dann irgendwie in 4 Jahren wieder alle glücklicher sind. Ja, wahrscheinlich wird es auf sowas irgendwie hinauslaufen, so, weil ich über meine eigene Begrenztheit Bescheid weiß. Ja. Aber das ist halt nicht so eine richtig geile Vorstellung, aber sie ist auch okay. Also ich könnte mich jetzt nie beschweren, aber es ist, ja, es könnte anders sein nach meiner Vorstellung. So.
Ja, ich würde es mir anders wünschen auf jeden Fall, weil, ja klar, also ich für einen selbst, ne, man schmiedet so seine kleinen Pläne und denkt sich, ja gut, wenn das und das passiert, dann mache ich jenes und dann passt das schon für mich als Individuum. Aber wie viel Spaß hat man alleine, wenn man alleine wie auf dem Balkon sitzt und die Welt brennen sieht? Also,
ja, genau.
Ne, das hilft dir halt nicht so sehr. Dann, ne? Wenn, dann gewinnen wir alle gemeinsam und eben nicht irgendwie ein paar kaufen sich eine Hütte in Schweden, sitzen das aus und kommen dann wieder und
Ja, absolut. Um noch mal kurz ein Beispiel dafür zu nennen, ne? Wenn ich jetzt gerade merke, dass, sag ich mal, die Stimmung negativer wird und die Belastung bei Leuten höher wird und so weiter, ne? Jetzt, ich möchte es gar nicht auf mich persönlich münzen, aber ne, nehmen wir diese Vorgesellstellen und so, das ist jetzt dann eine Sache, die quasi auch im Lehrerberuf die Leute unglücklicher macht. Und ich habe mir gerade schon erzählt vor dem Podcast, ne, dass ich jetzt einen wahrscheinlichen Trainer bei mir habe, der irgendwann aufhören möchte, so, ja, wo man merkt, auch da tritt gerade eine Belastung ein, die wahrgenommen wird, die vielleicht anders wäre, wenn es Möglichkeiten gäbe, sich irgendwie abzulenken, wenn alle so dieses bisschen, wenn es alles ein bisschen, wenn wir eine aufatmendere, eine entspanntere Zeit gerade hätten irgendwie, kann ich mir vorstellen, dass es dann vielleicht anders aussehen würde, aber das heißt auch schon in meinem engeren, also weiteren Umfeld, merke ich gerade Auswirkungen von der Zeit, in der wir gerade sind, die irgendwie das Ganze beeinflussen. Das wäre wahrscheinlich auch so oder so gewesen, aber in dieser Zeit fühlt sich das alles noch mal so 2% einfach negativer an. Das ist irgendwie schade, dieser Debuff. Ich würde gerne das andersrum haben. Und letzter Punkt noch, den ich noch gedacht habe, gerade als du erzählt hast, was man aber auch nicht vergessen darf, weswegen dein Optimismus, wie soll ich sagen, vielleicht auch gerechtfertigt ist und weswegen man da auch dran festhalten sollte und eben nicht sich jetzt in diesem Abwärtsspiralenbild verlieren sollte. Also 45 war andere, hatten die Leute andere Probleme. Also nicht so Whataboutism, so es ging immer schon schlimmer. Aber ich glaube, dass alle Generationen sinusartige Ups und Downs quasi hatten. Die einen hatten Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Fukushima, keine Ahnung, Weltkrieg 1, Weltkrieg 2, whatever, irgendwelche Vietnamkrieg und was auch immer. Kalter Krieg, Mauerfall, Ost-West und was auch immer, ne? Und das ist gar nicht so lange her, unser Geburtstag quasi, also unser Geburtsjahr so ungefähr. Das waren auch Zeiten, die waren wahrscheinlich, da lassen die Leute nicht beim Podcast und dachten sich, diese Mauer, sie ist so schön und sollten wir nicht und keine Ahnung, also eigentlich haben wir es ja schon relativ weit geschafft, so in unserer Utopie, in unserem irgendwie gemeinsam global und irgendwie happy und so weiter zufrieden sein und so, wir sind ja schon irgendwie auf einem ganz guten Weg, finde ich. Man muss dann sich, glaube ich, manchmal auch ein bisschen abschützen davor, dass dieser Social-Media-Diskurs einem dann irgendwie immer so mitreißt und so denkt, oh Gott, das ist schon irgendwie alles scheiße irgendwie. Und deswegen ist es vielleicht einfach jetzt, die Pandemie ist so ein bisschen die Krise unserer Generation in irgendwie einer Zeit. Und naja, die wird aber auch wieder vorbeigehen. So, ne? Wenn ich mit den Menschen, die ich so ein bisschen berate in der Schule spreche, was ich denen immer mit Sicherheit sagen kann, ist, es wird irgendwann wieder besser sein. Es wird ein langer Weg werden vielleicht und der wird auch eklig. Und du musst da vielleicht in richtig eklige, saure Äpfel beißen und es wird richtig kacke vielleicht. Aber irgendwann wird es wieder gut, weil immer alles irgendwie gut geworden ist, in der Regel. So, klar gibt es immer Einzelschicksale und so, ne? Blablabla, statistische Wahrscheinlichkeiten. Aber das ist meine Einstellung, dass ich mir denke, es ist immer irgendwie alles doch irgendwie wieder gut geworden. Und so soll es auch jetzt werden.
Ich glaube, was ja immer unterschätzt wird, ist, dass was wir Menschen ja doch dann irgendwann in der Lage sind zu leisten. Also es sind ja oft dann nicht, es ist ja nicht so, dass die ganze Menschheit irgendwie einen Impfstoff gegen Corona erfindet oder erfunden hat. Das sind einzelne Grüppchen und so. Und genauso wird es für viele andere Probleme jetzt auch irgendwie einzelne Grüppchen geben, die sich was Cooles überlegt haben und was dann eben das jeweilige Problem dann löst. Und ich glaube, das hat die Historie, also die Geschichte hat das bewiesen. Es gibt jetzt echt Beispiele dafür, dass man immer gedacht hat, oh nein, die Welt ist am Arsch, das war's für uns alle. Und dann kam irgendwas Cooles und man dachte sich, oh, nice. Wir wussten gar nicht, dass sowas existieren kann. Jetzt ist es da und jetzt geht es uns allen besser. Und ich glaube, davon werden wir noch ganz viele Dinge erleben. Ich glaube nur, was eben das Einzige, was eben sowas behindern kann, ist, wenn eben Menschen sich gegenseitig durchfinden und gegeneinander spielen, statt zu sagen, hey, komm, miteinander, irgendwer wird uns hier rausziehen, lass uns mal Zähne zusammenbeißen und als Kollektiv das irgendwie mal jetzt so cool machen, wie es nur geht. Und ich glaube, das Mindset würde ich mir wünschen oder mehr wünschen und alles andere wird schon irgendwie passen.
Ja. Und vielleicht auch nochmal der Zeitraum, ne? Also wir reden jetzt gerade auch über einen Zeitraum von 2 Jahren oder so vielleicht, ne? Das ist natürlich eine lange Zeit, je nachdem, an welcher Punkt man so steht. Aber wenn ich jetzt für mich so überlege, diese 2 Jahre sind ganz schön gerast. So, das war halt irgendwie meine Vertretungslehrerzeit. Da ist nicht viel passiert. Es war cool in der Schule. Und sonst lief halt nicht viel. So, aber bei mir lief auch eh nie so viel sonst vielleicht. Ja. Aber trotzdem, on a global scale ist es immer noch ein kleiner Zeitraum. Und ich glaube, man darf da die Hoffnung nicht aufgeben. Und wie du es eigentlich die ganze Zeit durchgängig schön gesagt hast, so, naja, die Hoffnung braucht man dann noch lange nicht aufgeben. Auch wenn ich dann zwischendurch am Anfang gesagt habe, so, boah, aber wir könnten da auch schneller sein. Und jetzt das so weiter. Ja. Das sollte einen nicht davon abhalten, zu sagen, ja, okay, aber irgendwann kommen wir an diesen Punkt. So, dann ist es halt ein Jahr länger. Ja, gucken wir halt, was wir innerhalb dieses Corona, whatever, Lebens irgendwie trotzdem für uns schöne Sachen mitnehmen können. Und wie gesagt, auch da sind wir, ne, wir beide dann auch wieder unter diesem privilegierten Aspekt, ne? Es gibt andere Leute, die müssen sich ganz andere Sorgen machen, die ich mir jetzt nicht zum Glück nicht machen muss. Aber trotzdem kann ich da nur für mich sprechen und kann dann sagen, okay, ich krieg's auch irgendwie hin, vielleicht mir unter den Bedingungen irgendwie ein ganz gute, Zeit zu machen, indem ich dann die Zoom-Treffen damals gemacht habe und wir haben irgendwie Online-Escape-Rooms gemacht und weil Leute die coole Idee hatten, dass jemand gesagt hat, hey, wir haben Escape-Rooms, die laufen gerade gut, lass das mal online machen. Ja, okay, dann brauche ich nicht auf den Zürpicher Feiern gehen, weil ich mache das mit meinen Freunden. Nee, aber ja, ich glaube, man kann sich immer Wege finden, wie man dann vielleicht doch so ein bisschen gerade dieses Soziale für sich rausholen kann. Ne? Das ist jetzt nicht die Lösung für, was ist, wenn dein Laden kaputt geht, deine Eltern sind krank und keine Ahnung was, das ist was ganz, ganz anderes. Aber wenn es wirklich um dieses ich komme nicht mehr raus, mir fehlt das Soziale. Ich glaube, da kann man viel tun, um sich da zumindest diesen positiven Benefit rauszuholen mit seinen Freunden oder mit seinen Leuten, um das vielleicht zu ändern. Dass man da wieder mehr reinkommt und dann vielleicht andere Sachen vielleicht auch mit einem besseren Gemütszustand leisten kann.
Das wäre cool. Das wäre cool.
Ja. Ja. Hm. Wir haben 1:11. Wir haben viel über den 11.11. gesprochen. Ist doch ein schöner Moment.
Ja, ist ein bisschen gelogen. Bei mir haben wir nur 1:10. Das ist das Intro.
Oh nein, das ist nicht. Achso, ich dachte gerade, okay. Oh nein, das ist nicht gut.
Aber damit passt es. Alles
ja,
gut.
Ja, ja,
right. Ja. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen optimistisch sein.
Für gut. Den Rest des Tages. Ja, das ist selten, dass du der Optimist von uns beiden bist. Das mag ich. Also, das klingt jetzt so, als wärst du sonst immer der Miesepeter. Das ist gar nicht so gemeint. Aber das war schön.
Ja, ich versuch mal was Neues. Ja.
Gut.
Vorbild.
Das war das Licht, weil das Licht heute an ist.
Genau, das ändert einiges. Ja. Licht und Sonne und Vitamin D und die Lösung des Problems.
Das ist in deinem Wassereis also supplementiert.
Sonnenbank. Ja, das auf jeden Fall.
Alrighty. Dann halt die Ohren steif. Peace out, A-Town.
Tschüssikowski.